wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Autorenfrühstück auf Clubhouse. Heute mit Christopher Käserströbel. Christopher ist ein ehemaliger Banker und betreute Firmenkunden bei der Vergabe von Krediten bis zu 2,5 Millionen Euro. Nach dualem Studium und fundierter Kreditausbildung bekam Christopher Käserströbel die Chance, mit Ende 20 im Rahmen eines geplanten Management-Buyouts zu einem mittelständischen Unternehmen zu wechseln. An seinem ersten Arbeitstag bestand er die Prüfung zum Bilanzbuchhalter. Leider entwickelte sich das Unternehmen nicht wie geplant. Den größten Unterschied, den Christopher Käserströbel in dieser Situation erkannt hatte, war die Kluft zwischen SAP-System in Konzernen und Excel und Bleistift im Mittelstand. Während dieser Zeit bei einer internationalen Großbank erkannte er, dass sein Herz für den Mittelstand schlägt und machte sich 2018 nach ein paar Jahren in einer Privatbank selbstständig. Heute kümmert sich Christopher Käserströbel darum, Unternehmens- und Finanzstrukturen mit Gründern und etablierten Unternehmern aufzubauen und so umzusetzen, dass diese sich voll auf ihr Geschäft fokussieren können. Sein Motto ist: Wir machen die Banker zu Fans. Um dabei zu unterstützen, schrieb Christopher gemeinsam mit dem Springer Gabler Verlag das Buch Quick Guide Unternehmensfinanzierung für KMU und Startups. Und genau darüber sprechen wir heute. Christopher, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, Jennifer, schönen guten Morgen. Vielen Dank.
Ich möchte gerne hier noch kurz erwähnen, ich habe den Christopher über die Mona kennengelernt. Das heißt, die Mona und ich werden heute die Hauptmoderation hier übernehmen. Das heißt, Mona und mir kommen ziemlich viele Fragen. Und Jan-Marc und Jasmin werden natürlich auch mit eingebunden. Und von denen werden auch, ich weiß schon, der Jan, zumindest vom Jan-Marc weiß ich, dass da schon viele Fragen im Köpfchen brodeln. Und um alle mal abzuholen, lieber Christopher, würde ich dich bitten, uns mal so ein bisschen zu erklären, was hat dich denn zu diesem Buch inspiriert? Wie bist du denn auf dieses Buch gekommen? Was war der ausschlaggebende Grund dafür?
Das ist gleich eine spannende Frage zu Beginn und wird wahrscheinlich eine Antwort sein, die du auch so nicht erwartest. Ja? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Kennt ihr noch die Was ist was Bücher?
Ja, die kenne ich noch. Ja. Die liest mein Sohn gerade.
Ja, genau. Und meine Frau hat die früher auch gelesen. Ich finde die teilweise auch heute noch super spannend. Und unseren Sohn, Philipp, der ist jetzt 8, ne, der liest die heute auch. Ich finde die cool, weil es wird humorvoll mit Bildern und in einer einfachen Sprache ein Themengebiet erklärt. Ich finde es heute schade, dass wir Erwachsenen vieles so ernst sehen, so nüchtern sehen und vor allem in Büchern viele so wissenschaftlich sein muss. Und das ist jetzt die Herleitung auf die Antwort oder auf die Frage, weil zu meinem Hintergrund hast du jetzt ja gerade einiges gesagt. Das war auch sehr lieb von dir, sehr schön. Und ich kam Ende 2019 mal wieder abends irgendwie frustriert von einem Termin heim und habe meiner Frau mal wieder erzählt, ja, wie bestürzt, wie frustriert ich auch war, weil ich arbeite mit tollen Unternehmern, mit tollen Gründern, alles wirklich super Typen, mit wahnsinnig guten Ideen und Produkten. Die scheitern aber oftmals an den simpelsten Dingen, am simpelsten Wissen und an einfachen Umsetzungsstrategien. Und während ich das meiner Frau erzähle, sitzt Philipp auf dem Wohnzimmerboden mit einem Was ist was Buch. Und da habe ich dann gedacht, ey, wenn es für mein Thema ein Was ist was Buch geben würde, wie cool wäre das? Und wenn man dann einfach verständlich und nachvollziehbar direkt die Praxisthemen zu den Unternehmensfinanzen nachlesen könnte. Und das ist genau der Spirit, den ich dann mitgenommen habe ins Buch. Ich habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, komm, jetzt setz dich mal hin und fang mal an mit Schreiben. Und es kamen dann sehr, sehr schnell Gespräche mit Verlagen. Und mein Wunschverlag war auch da schon als Fachverlag Springer Gabler. Und spannend wurde es dann sehr, sehr schnell, weil wir hatten viele Diskussionen mit meiner Lektorin und ich schätze die Frau Bender wirklich sehr. Aber immer wieder kam dann die Diskussion, Herr Käserströbel, das muss wissenschaftlicher werden. Sie müssen unseren wissenschaftlichen Anforderungen genügen. Und da dachte ich dann so, nee, verflixt, das will ich nicht. Ich kenne genügend Unternehmer mit dicken Schinken im Regal. Das will ich nicht. Ich will mein Praxis-Was-ist-was-Buch. Und dann kam auch mal der Punkt, an dem ich gesagt habe, nein, so schreiben wir das nicht. Und zum Glück, und da bin ich wirklich dankbar drum, ist dann die Frau Bender und der Verlag auch eingelenkt. Und ich durfte dann auf meine Art schreiben. Und durfte dann so auch mein Herzensprojekt erfüllen und dem folgen und mein eigenes, wie ich auch sage, was ist was Buch umsetzen, weil das Ziel war wirklich in jedem Kapitel. Und ich denke, oder ich hoffe, es ging dir auch so, würde ich direkt umsetzbare Praxistipps dann auch schreiben, die sich unmittelbar dann auch beim Gründer, beim Unternehmer so umsetzen lassen, weil ich erlebe wirklich jeden Tag in meiner Praxis, dass immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden. Und ich denke, wir gehen ja auch dann gleich in die Punkte rein, was wichtig ist für eine gute Unternehmensfinanzierung oder wie wir unsere Kreditgeber lenken in unserem Sinn und sehr gerne auch, wenn wir am Ende noch die Zeit haben, weshalb wir eine differenzierte Betrachtung der Ebenen vom Unternehmen und vom Unternehmer so wichtig ist. Weil sehr, sehr oft sind es in meinen Augen wirklich die vielen Kleinigkeiten, ne, die das erfolgreiche und stabile Große ausmachen. Und denke, dazu werden wir uns unterhalten. Und da freue ich mich riesig drauf, weil ich finde, wirklich gute Ideen dürfen nicht am Geld scheitern. Das war jetzt, glaube ich, eine ziemlich lange Antwort, gell, auf deine Eingangsfrage.
Sehr interessant und sehr spannend. Sorry, ich habe nur manchmal gedacht, okay, jetzt muss ich die nächste Frage stellen. Aber nein, da warst
Ja,
du noch nicht fertig.
wenn
Ich
ich
wollte
drin
dich
bin.
nicht hetzen, also wenn du noch was zu sagen hast,
Nee, ich versuche
gerne.
mich kürzer zu fassen. Genau, verzeih,
Nee,
ja.
um Gottes Willen, nicht spannend. Und auch gerade, dass es so von diesem Was ist was Buch kommt, total spannend, weil es ja wirklich ja, Bücher sind, die man sich so nebendran legt und weiß, ah, okay, ja, okay, so kann ich das, ne, sind greifbar, haptisch und leicht verständlich umsetzbar. Und da kommen wir jetzt auch gleich so ein bisschen in die Tiefe rein, weil, also fangen wir mal damit an. Oftmals, wenn Unternehmen gegründet werden, das sind ja jetzt nicht unbedingt immer die Ideen, die kommen jetzt nicht immer von denjenigen, die wahnsinnig viel Spaß an Steuern, Unternehmensfinanzierung oder und Co. haben. Das sind ja meistens Sachen, ne, die so ein bisschen leichter sind.
Gibt's das?
Kreative, ich denke schon, ja. Jetzt ist es aber so, dass ja, klar, bei dir sieht man, das ist wirklich, da geht es in also da geht es ins Eingemachte mit den Zahlen und so weiter und so fort. Wie häufig hast du das denn schon erlebt, also dass Unternehmer sich zu wenig mit ihren Zahlen beschäftigen? Ist das nach wie vor so? Weil klar, man kriegt es gesagt, ne? Unternehmer, kenne deine Zahlen. Wie erlebst du das aktuell? Wird das beherzigt? Kennen die Unternehmer ihre Zahlen oder wo haben sie da ihre Schwierigkeiten, sich wirklich auch darauf einzulassen? Weil es ist für den einen oder anderen wirklich nicht leicht. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung mit unseren Kunden. Sich mit dem Thema Zahlen zu beschäftigen. Das ist ja schon für den Einzelnen nicht leicht, sich um die privaten Finanzen zu kümmern. Und dann als Unternehmer, wenn du eine geile Idee hast und die auf den Markt bringst, sich dann auch noch mit dem ganzen Kladderadatsch inklusive Steuern, was du ja auch noch beschrieben hast, auch noch auseinanderzusetzen. Wie erlebst du das?
Ja, also ich erlebe es in der Tat leider fast regelmäßig, dass es wird sich schon mit den Zahlen beschäftigt, aber nicht in der Tiefe, wie es in meinen Augen Sinn macht. Und was meine ich damit? Fast jeder kennt seinen Umsatz und kennt sein Ergebnis. Aber das Ergebnis kennen viele leider auch schon nur daher, weil sie auf die Zahlen gucken, die sie einmal im Monat oder einmal im Quartal vom Steuerberater kriegen. Und das hat ja für mich dann nichts mit ich kenne meine Zahlen zu tun. Ne? Und das ist allerdings nicht nur bei Gründern so, ist leider auch bei vielen größeren und gestandenen Unternehmen so. Und wenn ich dann im Gespräch bin und die Frage stelle, ja, wie kommt es denn zu den Zahlen? Und das ist ja für mich das Wichtige. Ne? Die reine Zahl an sich ist erstmal langweilig. Die Frage ist, wie kommt es dazu? Und das können leider können mir die Frage wenige vernünftig beantworten. Aber genau das ist ja in meinen Augen das Wichtige. Und fangen wir mal ganz oben an in der Zahlenwelt. Ja, nehmen wir den Umsatz. Und ich will jetzt hier gar nicht zu tief reingehen. Dann können mir viele Gründer sagen von mir aus oder auch Unternehmer, ich habe so und so viel Umsatz. Und dann aber, wenn ich frage, okay, gut, schön, wie teilt sich denn der auf? Auf wie viele Kunden, auf wie viele Produkte? Dann fangen viele schon an mit Schwimmen. Ne? Und natürlich ist es auch so bei einem jungen Unternehmen. Und das war auch bei mir so, als ich vor 3 Jahren oder jetzt dann bald, ja, 3,5, 4 Jahre in die Selbstständigkeit gegangen bin. Auch ich hatte am Anfang natürlich eine gewisse Abhängigkeit von einzelnen Mandanten, die mich schon früher kannten. Ja. Aber auch da ist es wichtig, eben die Zahl, nämlich die Umsatzzahl, ein bisschen detaillierter zu kennen und zu wissen, von wem kommt denn eigentlich welcher Umsatzanteil, weil dann kann man auch steuern. Und wenn man eine Abhängigkeit hat, ist es erstmal nicht schlimm, es ist erstmal nur eine Abhängigkeit. Aber dann gilt es ja genau herauszufinden, okay, wie ist denn die Qualität meiner Zahl? Ja? Oder auch in welchen Produkten bin ich zu Hause? Und wenn wir dann weitergehen in das Thema Margen, natürlich noch viel wichtiger. Heißt für mich da unverändertes Thema, die Gründer, die Unternehmer beschäftigen sich zu wenig mit ihren Zahlen. Und ich erlebe es auch oft, wenn ich, ja, und ich meine das gar nicht böse, viele meiner Freunde arbeiten mit ihren Händen. Ja, und wenn ich mit Handwerkern spreche, höre ich immer wieder so den Spruch, ja, Kaiser Ströbel, weißt du, ich habe nicht die Zeit, wie du hier im Büro zu sitzen. Ich schaffe was. Ja, ich komme aus dem Schwäbischen, wir schaffen alle. Und ich schaffe was. Und ihr habt ja die Zeit im Büro. Und dann sage ich oft auch wirklich hart und ketzerisch, sage, ja, schön, Sie können arbeiten wie ein Wilder. Wahrscheinlich wären Sie aber erfolgreicher, wenn Sie mal 3 Stunden weniger in Ihrer Werkstatt arbeiten würden, die am Schreibtisch verbringen. Und siehe da, dann merken Sie vielleicht noch 10 Stunden weniger in der Werkstatt, bringt Ihnen das gleiche Ergebnis. Und die 10 Stunden schnappen Sie Ihre Frau und gehen mit ihr in den Wald.
Christopher. Ich versuche meinen Kunden auch mal beizubringen, aber die sind sehr resistent manchmal. Ich verstehe natürlich, warum das auch für Banken auch so wichtig ist. Natürlich prüfen die am Ende des Tages, wie stabil ist das Unternehmen aufgestellt und ist das Unternehmen auch zukunftsfähig. Ne? Also was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn so ein Gründer jetzt mal ausfällt? Könnt ihr dann überhaupt noch die Kredite zurückzahlen? Das hat ja einen Grund, dass sie diese die ganzen Fragen dann auch stellen, um eben auch Finanzierungen zu geben. Jetzt gehen ja ganz viele, also wenn ich jetzt auch mit anderen Gründern und so weiter spreche, viele sind ja wirklich auch direkt beim Kredit, ne? Also wenn man jetzt über Finanzierung redet, die denken immer, Finanzierung gleich Kredit. Was ist denn deine Antwort dazu?
Ja, das wäre die kurze Antwort. Ja, es ist in den meisten Köpfen so drin. Aber Finanzierung ist ja wirklich viel, viel mehr. Ne? Finanzierung ist das große Ganze, wo es Geld herkommt. Und natürlich ist Kredit ein Baustein. Und ich sage auch da, ist es unverändert ein sehr, sehr wichtiger Baustein in der Unternehmensfinanzierung. Und ich denke auch jetzt von mir aus durch so Programme wie die Höhle der Löwen sind in meinen Augen auch viele Gründer echt verblendet. Weil sie meinen, sie gehen raus, haben eine geile Idee, machen einen guten Auftritt und kriegen das Geld. Nee, ist ja auch nicht so. Und auch bei der Höhle der Löwen laufen im Hintergrund ganz viele Verhandlungen, ja. Aber natürlich ist auch das Privatkapital ein Finanzierungsbaustein. Und jetzt für die meisten Gründer wird es eben nicht der große Scheck von den Investoren, von den Private Equity Häusern sein. Aber da ist es dann zum Beispiel, ja, auch aus der Familie, ja, aus dem Freundeskreis. Ist es auch ein wichtiger Baustein in der Finanzierung? Oder natürlich auch das Thema der Lieferanten, ja, für mich ein sehr, sehr wichtiger Baustein, den es auch zu pflegen gilt. Einerseits, weil man da auch dann schon als Gründer sich ordentlich Mittel holen kann über Lieferanten. Aber zweiter Baustein für mich, dass viele Unternehmer, wenn es dann mal ein bisschen läuft, das mit den Lieferanten viel zu einfach sehen, ne? Weil sie dann einfach mal die Zahlungsziele ungefragt verlängern, heißt einfach später bezahlen, weil sie sich nicht darum kümmern, dass sie ausreichend Lieferantenlimite bekommen, indem sie die Kreditversicherungen zum Beispiel füttern, ja? Indem man da auch mal die Zahlen weitergibt. Heißt der ganze Finanzierungsmix für ein Unternehmen. Und auch da gilt wieder, ob jung oder etabliert, und ich vergleiche auch vor allem bestehende Unternehmen, die in eine starke Wachstumsphase reingehen, auch immer wieder mit einem jungen Unternehmen, weil es ist nun mal so, die meisten Unternehmensinsolvenzen gibt es in Aufschwungphasen. Ja, das jetzt durch Corona, ich denke, das war eine Sondersituation, die so niemand hervorsehen konnte, aber da wurden auch die Unternehmen wirklich voll gepumpt mit Geld durch die Staatskredite. Aber die Frage ist auch dann da, wenn die Wirtschaft wieder anzieht und jetzt kommen ja noch weitere Versorgungskrisen mit dazu, dann brauchen die Unternehmen wieder Geld, weil die haben ihre Lager leer. Heißt, sie müssen neues Material einkaufen, sie müssen vielleicht wieder neues Personal einstellen, müssen Dienstleister wieder beauftragen, müssen dann die Rechnungen vorfinanzieren, weil die Kunden, vor allem wenn es dann große Automobilhersteller sind, sagen, ja, ihr wisst ja, wir kommen alle aus einer schweren Zeit. Wir würden jetzt gerne die Rechnung nicht mehr mit 90, sondern mit 180 Tagen Zahlungsziel bezahlen. Ja. Das ist dann genau die Phase, wo du Kohle brauchst. Und deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, einen vernünftigen und stabilen Finanzierungsmix zu haben, bei dem die Kredite, wie gesagt, ja ein Baustein sind und schon immer noch auch ein wichtiger, aber eben nicht nur.
Übersetzt du eigentlich ganz viel in deinem Alltag? Ich habe ja auch so ein bisschen mal durchgeblättert. Ich komme ja so ein bisschen auch aus. Ich habe meine allererste Ausbildungsposition war in der Buchhaltung tatsächlich. Und ich habe damit natürlich ganz, ganz viel im Studium zu tun gehabt. Aber da sind ja ganz, ganz viele Begriffe auch, die vermutlich für den Laien nichtssagend sind. Also ist es auch Teil deiner täglichen Aufgabe, dass du da ganz, ganz viel übersetzen musst, was das eigentlich heißt?
Ja, nehmen wir mal den Begriff, was ein sehr, sehr wichtiger ist, aber viele nicht verstehen, der Kapitaldienstfähigkeit. Ja? Sagen viele immer, verstehe ich nicht. Ist ganz einfach übersetzt, ist Kunde, also ist der Kreditnehmer bereit, Zins und Tilgung zu bringen. Punkt. Ja. Kapitaldienst ist gleich Zins und Tilgung. Und warum ist das so wichtig? Weil das ein ganz, ganz wichtiges Kriterium in den Finanzierungsentscheidungen ist bei den Banken, ja. Nämlich ist die Kapitaldienstfähigkeit gegeben, ist der Kunde bereit, aller Voraussicht nach, in der Zukunft Zins und Tilgung zu leisten. Und da leiste ich natürlich die Übersetzungsarbeit, wobei einerseits natürlich rein, indem ich dann erkläre, was der Begriff eigentlich ist. Und da war auch, bin ich meiner Frau und weiteren wirklich sehr, sehr dankbar. Jetzt im Buch haben wir hinten einen, glaube ich, recht guten Glossar drin. Und ich habe das Skript dann rübergegeben und habe gesagt, ihr malt mir bitte jeden Begriff an, den ihr nicht versteht. Ja? Und jetzt hat meine Frau mit Finanzen so wenig zu tun, wie ich mit Rennautofahren. Und von daher waren da viele Begriffe angemalt und habe die da übersetzt. Aber in der Praxis ist das eine natürlich, den Begriff zu erklären, das andere und für mich viel, viel wichtiger ist dann aber auch zu erklären, warum. Warum ist der Begriff so wichtig und was kannst du machen, wenn du da die richtigen Antworten lieferst? Und jetzt nehme ich mir, wenn ich darf, nochmal die eine Minute, ja, und bleib mal ganz kurz bei dem Thema Kapitaldienstfähigkeit, weil das ist gerade für Gründer und auch für die Unternehmen, die stark wachsen, ein Riesenthema. Und ich habe jetzt gerade im Kopf wirklich einen Mandanten von mir, ein richtig guter Kerl, ein junger Kerl, der arbeitet wie ein Wilder, vielleicht sogar wie ein Oberwilder, wächst ohne Ende, braucht jedes Jahr dann neue Maschinen, die natürlich wieder Zins- und Tilgungsbelastungen nach sich ziehen, verdient damit auch gutes Geld. Und dann ist aber die Schwierigkeit, dass die Banken oder jeder Kreditgeber heute, außer die Hersteller, Finanzierer, weil die wollen ihre Maschinen loskriegen, natürlich gucken, wird der in der Lage sein, ne, 2022 dann von mir aus, wenn wir heute über eine Maschine reden, Zins und Tilgung zu bringen. Doof ist nur, dass die Entscheidungen natürlich treffen auf den Zahlen, die denen vorliegen. Und welche Zahlen liegen denn denen heute vor? Die von 2020. Und dazwischen ging dann noch einmal das Wachstumsjahr 2021, kommt das Wachstumsjahr 2022, weil dafür finanziert er ja heute die Maschinen vor. Und da brauchen wir beide nicht lang nachdenken. Da reicht der Gewinn, der Liquiditätsüberschuss tendenziell nie aus, um den Kapitaldienst der Zukunft zu leisten, weil dazwischen war ein hohes Wachstum oder ein Gründer hat er erstmal, ne, hat er erstmal gar nichts. Und deswegen ist es wichtig, den Banken, und das gilt auch für andere Kreditgeber. Ich sage nur immer Bank, weil ich aus der Welt komme, aber ganz ehrlich, ein Family Office tickt da genauso, weil da sind auch ehemalige Banker angestellt. Denen darzustellen, warum man meinen Plan zahlen, die ich denen gebe, auch glauben kann. Ja. Da ist wieder die Schwierigkeit. Auch ich habe als Banker, weiß Gott, wie viele Planungen gesehen und sehen sie heute noch, die von den Unternehmern kommen. Irgendwie sind alle im dritten oder fünften Jahr spätestens Gold gerendert und da denkst du, Mai, hätte ich eine Tochter und die sucht eine gute Partie, das wäre einer. Das trifft aber seltenst ein und deswegen sage ich auch immer wieder, hey, wenn wir Planungen rausgeben, da schreiben wir natürlich was dazu. Da schreiben wir dazu, wieso wir auf die einzelnen Zahlen kommen. Ne? Und das ist, Mona, die viel, viel wichtigere Übersetzungsarbeit, die ich da zu leisten habe.
Vielen, vielen Dank. Ich habe da gleich mal eine Anschlussfrage. Gerade wenn wir auch jetzt dann um das Thema Verhandlung gehen, ne? Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, beschreibst du ja auch in deinem Buch das Thema mit den verschiedenen Konditionen und dass oftmals nur auf den Zinssatz geachtet wird. Also gerade auch bei Banken, du hast auch Family Offices angesprochen, da gibt es bestimmt auch nochmal einen Unterschied. Aber bei welchen Konditionen kann man denn gut verhandeln, wenn man da jetzt dann schon drin ist, ne, eine neue Maschine braucht und so weiter und so fort? Du hast es da schon mal, bist schon ein bisschen in die Richtung gegangen. Worauf muss man denn achten und was kann man denn für sich da gut nutzen?
Gut, wie gesagt, die meisten verstehen, wenn ich frage, wie ist eure Kondition, sagen immer nur den Zins, ne? Aber es ist ja nur ein Baustein. Und für mich ein ganz, ganz wichtiger Konditionsbaustein, den leider, und deswegen nenne ich den jetzt auch ja, direkt, die wenigsten beachten, ist das Thema der Sicherheit, der Kreditsicherheit. Und da ist es natürlich so, wenn ich jetzt in eine Maschine oder in eine Immobilie investiere, ist es jedem einleuchtend, dass auch diese als Kreditsicherheit haftet. So, jetzt wissen nur wenige Unternehmen, und ich meine, es ist von den Banken auch echt ein fieses Spiel, und da mache ich jetzt keine Nestbeschmutzung, das habe ich auch schon als Banker so gesagt, ja, zu meinen Kollegen, dass es, jetzt wird es ein bisschen technisch, eine sogenannte enge Zweckbestimmungserklärung und eine sogenannte weite Zweckbestimmungserklärung gibt. Heißt ganz einfach, die enge sagt, die Sicherheit haftet für den einen Kredit. Und die Weite sagt, die Sicherheit haftet für diesen Kredit und für alle weiteren auch noch. Ne? Und jetzt geht es mir selber ehrlicherweise auch so, privat lese ich Verträge auch selten bis zu Ende, sondern irgendwann finde ich es ermüdend und suche die Unterschriftszeile. So geht es fast allen, ja. Und wenige machen sich dann Gedanken darüber, für was jetzt eigentlich deine Sicherheit haftet. Und da ganz, ganz oft werden den Unternehmern sogenannte Zweckbestimmungserklärungen hingelegt mit einem weiten Sicherungszweck. Und wo ich sage, das ist völliger Mist, weil heute tut es denen nicht weh. Ne? Die wollen heute in die Immobilie investieren und unterschreiben dann die Zweckbestimmungserklärung, die dann eben die Sicherheit mit dem Kredit verbindet. So, und dann entwickeln sich Unternehmen weiter, die wachsen und gedeihen, die zahlen ihre Immobilienfinanzierung zurück, irgendwann ist die abbezahlt, Unternehmen hat aber weitere Kontokorrentlinien und durch die weite Zweckerklärung haftet die Immobilie heute auch dann zum Beispiel für die Kontokorrentlinie. Und das ist natürlich Mist. Im Vergleich dann auch, wenn ich mit anderen Banken verhandle, ja, und ein bisschen Flexibilität will. Das ist zum Beispiel so ein, aber für mich sehr, sehr wichtiger Konditionsbestandteil, wo ich sage, hey, achtet auf den und verhandelt den in die enge Zweckerklärung, und zumal kriegst du da fast nie Gegenwind, weil ganz ehrlich, da hat der Banker auch kein Argument zu sagen, doch ich will die aber. Ja, also ich kriege die immer rausverhandelt, und ich meine, ich bin dann da, wenn ich für meine Mandanten verhandle, machen wir das in der Regel immer zweistufig, zuerst mal im Vier-Augen-Gespräch zwischen mir und dem Banker, und dann kommt der Mandant irgendwann mit dazu im nächsten Gespräch. Und da sage ich dann die Dinge auch schon im Vorfeld, sage ich, hey Freunde, das ist eine Sauerei, lass das Ding draußen. Aber das kann der Unternehmer auch selber machen, ja. Oder natürlich auch ein wichtiger Baustein in den Konditionen sind mögliche, falls mal wieder die Zinsen weiter steigen, ja, Sondertilgungsmöglichkeiten bei den Darlehen. Wobei auch da sage ich klar, heute macht es keinen Sinn, in meinen Augen, ein Darlehen sonderzutilgen, wenn ich da Zinssätze habe von 2, 3, 4%. Jetzt in den privaten Immobilienfinanzierungen kennen wir alle die 0, und die 1, und ich sage aber auch in der Unternehmensfinanzierung sind jetzt 4, irgendwas Prozent noch nicht die Riesenwelt, wo ich sage, da macht er bitte keine Sondertilgungen, sondern spart euch das Geld, außer ihr wisst wirklich nimmer wohin mit dem Zeugs, sondern hebt euch das auf und steigert so eure Liquiditätssicherheit, dass ihr eben, wenn ihr in der Zukunft wieder Geld braucht, nicht irgendwo zu Kreuze kriechen müsst. Ja. Aber auch da haben heute viele Banken standardmäßig, vor allem aus dem Sparkassen- und Volksbankenlager, bei Darlehen, wenn es bankeigene Darlehen sind, die Sondertilgungsmöglichkeiten mit angeboten. Und wo ich sage, hey, wenn ihr einen niedrigen Zins habt und heute schon wisst, ihr zieht die nicht, dann geht auf die Bank zu und sagt, die Sondertilgung brauche ich nicht, können wir darauf verzichten, bringt mir was an meinem Sollzins. Ja, hier und da kriegen wir dann auch da den Sollzins nochmal gedrückt, der ja vielen ganz, ganz wichtig ist. Ja. Das sind mal so zwei für mich einfach verständliche und wesentliche Konditionsbausteine. Ich weiß nicht, soll man da noch in mehrere reingehen oder
Ich würde sagen, das waren schon zwei super Tipps. Also gerade auch, wie man da wirklich dann auch ne, in Zukunft dann Geld sparen kann und sich die Verhandlungsposition jetzt für die Zukunft nicht für andere Kreditgeber nicht verbaut. Ich habe eine Sache, die mich auch nicht losgelassen hat bei deinem Buch, ist, dass du ja auch sagst, ne, Unternehmer treten oft als Bittsteller auf und du befürwortest ja, dass man auf Augenhöhe verhandelt. Jetzt ist es ja so, dass aber Banken, die sind halt eine Institution und klar, also man verhandelt natürlich mit dem Berater. Die Frage, die ich mir halt stelle, sie brüsten sich aber mit den ganzen Regularien und verstecken sich auch im Zweifel hinter den Regularien. Welche Möglichkeit habe ich denn tatsächlich als Unternehmer da überhaupt, ja, die Kondition so genau zu verhandeln? Also ne, als Unternehmer ist man sich ja auch nicht sehr wirklich sicher, okay, wie weit können die denn gehen? Was hat denn dieser einzelne Berater für eine Macht, die einzelnen Konditionen entsprechend auch tatsächlich aufzuweichen, zu verändern und für mich anzupassen?
Da ist es natürlich immer abhängig davon, mit wem rede ich gerade. Rede ich mit Hans oder Hänschen? Wobei ich nicht immer an Hans rankomme, je nach Volumen, ja, auch klar. Wenn ich jetzt mit einem kleineren Kreditvolumen rede, bin ich nicht beim Vorstand. Aber da von mir immer der ganz einfache Punkt, und das kann jeder machen. Und das bringt mich da schon dann auch schon auf die Augenhöhe, indem ich doch als gestandene Persönlichkeit sage: Hey, lieber Banker, liebe Bankerin, über was können wir hier eigentlich reden? Punkt. Sie nennen mir jetzt Ihre Konditionsbausteine. Welche davon sind denn wie verhandlungsfähig und verhandelbar? Auf die Frage kriege ich oftmals schon wirklich erhellende Antworten. Und für mich da ein weiterer Punkt, der mir auch sehr wichtig ist und ich auch immer wieder nenne und rausstelle, ist dann auch die Frage: Lieber Banker, welcher von den Konditionsbestandteilen ist denn dir sehr wichtig? Oder die Frage, bin ich richtig informiert, dass Sie auch sich über Erträge freuen, die nicht direkt dem Kreditgeschäft zuzurechnen sind? Ja? Und dann werden die tendenziell ja sagen, weil die Steuerung in den Banken geht mehr und mehr dahin, dass man mehr Erträge außerhalb des Kreditgeschäftes haben möchte, weil die vermutlich, ich sage jetzt bewusst, vermutlich risikoärmer sind. Und in meinen Augen wird sich da oft selber in die Tasche gelogen, dass wenn zum Beispiel ein Bearbeitungsentgelt, das direkt am Kredit hängt, ja, wird aber nicht dem Kreditgeschäft zugerechnet, sondern dem sogenannten Dienstleistungsertrag, wo man dann in der Banksteuerung glaubt, cool, das Geld haben wir ohne Risiko erhalten. Naja, wenn wir ehrlich sind, ohne den Kredit hätte ich auch das Bearbeitungsentgelt nicht bekommen. Aber egal, heißt der Firmenkundenberater, der Gewerbekundenberater hat ein höheres Interesse in seiner eigenen Erfolgsrechnung, mehr von den sogenannten Dienstleistungserträgen zu haben. Ja? Und dann kann ich ja auch in der Verhandlung dahin gehen und sagen: Okay, für mich ist es okay, jetzt sage ich mal einfach, wenn mich der Kredit alles in allem 10.000 im Jahr kostet. Lieber Banker, ich weiß, für dich ist es wichtig, dass wir einen Split haben in den Ertragszurechnungen. Von mir aus gehst du in deinem Sollzins deutlich tiefer und darfst dafür ein jährliches Beratungsentgelt berechnen. Tut mir als Unternehmer nicht weh, ich habe immer noch die 10.000, die ich ausgebe. Das freut den Banker. Ja? Und das führt dann wieder dazu, dass ich ihm was gebe und er mir jetzt auch was geben will, weil wir sind alles Menschen und wir leben alle in der Verhandlung auch die Reziprozität. Ja, heißt, wenn ich was kriege, will ich auch was geben. So sind wir als Menschen nun mal angelegt. Also gucke ich doch, dass ich in der Verhandlung sehr, sehr früh meinem Banker was gebe und dann will der mir auch was geben. Und wenn es er nicht selber in seiner Eigenkompetenz hat, okay, dann fragt er halt seinen Chef. Ja, das machen die aber auch. Und dann ist heute auch so. Und deswegen fängt für mich das alles, die Verhandlung, viel, viel vorher an, bevor ich an den Tisch gehe, wenn ich dem Unterlagen rübergebe, die so aufbereitet sind, dass die sagen: Cool, die verstehen ihr Geschäft, die wissen, wo sie hinwollen. Und ja, Wahnsinn, ich kann ja vieles von dem Papier, was der mir schickt, nehmen, Copy-Paste in meinen internen Kreditantrag einpacken. Da wollen die das Geschäft, ja. Deswegen gucke ich, bevor wir am Verhandlungstisch sitzen, dass die schon innerlich so mit den Hufen scharren, dass die sagen: Den will ich auf jeden Fall finanzieren.
Ist das dann auch schon direkt der Trick, wie man Banker zu Fans macht?
Das ist der Anfang dazu. Ich habe das ja bewusst, einerseits bewusst plakativ gewählt, wir machen Banker zu Fans, aber das meine ich auch ernst und ich habe mich total gefreut, als ich, wann waren das jetzt vor? Geschätzt 3 Wochen waren Mandanten von mir auf dem Weg nach Schweden zu einer Messe und schickt mir mit einer WhatsApp einen Screenshot aus einer E-Mail und schreibt mir drunter: Wir haben einen Fan. Und was war das? Es war eine E-Mail von seinem Banker. Ja. Und wir machen Banker dahin zu Fans, dass wir natürlich da anfangen, wenn wir jetzt den Kreditantrag stellen, sage ich mal, das ist der erste Kontakt von mir aus bei einem Gründer mit der Bank. Ja. Aber auch wenn ich jetzt das erste Mal ein Lied im Radio höre, bin ich noch kein Fan von dem. Ne, Fan bin ich dann, wenn ich das fünfte, achte, zehnte Lied höre und es gefällt mir immer noch. Ja. Und ich sage, wir machen die Banker so zu Fans, indem wir uns A, immer wieder überlegen, wie ich es ja auch mit jedem anderen wichtigen Verhandlungspartner mache. Was will der? Was sind seine Bedürfnisse? Ne? Eine Bankverhandlung ist wie jede andere auch, nur wir glauben immer alle, hoho, die große Bank, da kann ich nicht verhandeln. Nee, ein Scheiß, ich kann mit jedem verhandeln. Und es war ja ein Tag, genau. Und sagt dann natürlich, mache ich den Banker so zum Fan, indem ich, was ich ja sowieso mache, in der Regel muss ich vierteljährlich, manchmal monatlich, aber in der Regel vierteljährlich, wenn ich einen Kredit habe, der Bank meine Zahlen schicken. Und ganz, ganz viele, wirklich auch gestandene Unternehmer, das erlebe ich wöchentlich, mindestens einmal, nehmen die BWA-Zahlen, wie sie vom Steuerberater kommen, und drücken auf Weiterleiten. Schicken Sie dem Banker da meine Zahlen vom Steuerberater. Dann sage ich, das ist ein Mist, ja. Sondern ich nehme die Zahlen, bereite die auf, schreibe dem was dazu und erkläre dem Banker die Welt, ja. Und erkläre ihm auch, warum vielleicht was in eine andere Richtung ging als ursprünglich gedacht. Ja. Ich erkläre ihm, warum es besser wird. Ich erkläre ihm, wo ich hin will. Und so mache ich ihn zum Fan, indem ich ihn mitnehme und ihm immer das Gefühl gebe, er weiß, was bei mir im Unternehmen gerade läuft. Ja? Und auch der Kreditanalyst dahinter, weil zu dem haben ja die wenigsten den Kontakt. Ja? Auch der hat das Gefühl, hey, was von dem Kunde XY kommt, das passt. Und der nimmt uns immer mit. Ja? Wir müssen nicht nachfragen. Auch das gehört dazu, einen Banker zum Fan zu machen, nämlich selbstständig die Zahlen schicken. Und wenn es heißt, am 15. April sind die da, ja, dann darf ich die auch schon mal am 12. schicken. Das geht, glaubt's mir. Das geht durch bei der Bank. Ja. Nicht erst am 18. Die machen die Schleusen schon vorher auf. Und das führt dazu, dass die echt begeistert sind. Auf Dauer. Ne? Das ist auch ein Prozess.
Du hast jetzt gerade schon die Analysten angesprochen. Das war noch so eine Frage, die ich auch noch hatte. Das Thema Ratings. Also ich meine, viele kennen ja wahrscheinlich die Schufa, ne? Und jetzt hat man aber immer, wenn man Kredite beantragt oder eben mit Finanzierungsgesprächen ist, immer das Gefühl so, das ist so Gemauschel. Ne? Also eigentlich weiß ich gar nicht, wie sich das zusammensetzt und wo das alles herkommt. Ist das wirklich so intransparent oder kann man schon an sehr klaren Kriterien sich selber errechnen, wie man gerade dasteht? Oder ist das tatsächlich was total Internes bei der Bank?
Gut, selber errechnen kannst du es nicht. Und es ist in der Tat, das finale Ergebnis ist ein Stück weit immer noch eine Blackbox, ja. Wobei es gibt dann jetzt mal einen Schritt zurück, das Rating setzt sich aus zwei Bereichen zusammen. Einmal aus den reinen Zahlen und dann aus den sogenannten qualitativen Faktoren. Ne? Das ist das ganze Feld, wie wird das Management eingeschätzt, wie läuft die Zusammenarbeit, wie ist eine mögliche Nachfolgeregelung organisiert, wie gibt es Abhängigkeiten, ja, zu Kunden oder Lieferanten. All die Dinge nehmen einen Einfluss und die kann ich als Unternehmer selbst einschätzen. Ich kann vielleicht nicht einschätzen, wie schätzt der Banker mich als Person ein, aber ich kann es definitiv beeinflussen. Ja. Und wenn ich da ehrlich und selbstkritisch zu mir selber bin, dann weiß ich das auch. Und das Zweite sind dann natürlich die Zahlen. Ja. Und da gibt es auch wirklich Standardkennzahlen, die in allen Banken gleich sind. Das ist mal eine, die wahrscheinlich fast jeder kennt, das ist das Thema Eigenkapitalquote, heißt Verhältnis in der Bilanz vom Eigenkapital zur Bilanzsumme. Ja. Und die kann ich mir selber ausrechnen, die kann ich mir angucken und da weiß ich, liege ich da gut oder schlecht. Und ich sage mal, irgendwie so als Faustformel, alles unter 20-25%, ja, ist eher mau. Drüber ist es dann schon okay und über 40% müsstest du jetzt aus Banksicht gar nicht gehen. Wobei es da auch wieder abhängig davon ist, habe ich ein Handels-, habe ich ein Produktionsunternehmen. Ja, und dann sind es natürlich so Kennzahlen, die auf die Ertragssituation eingehen. Ne? Mal ganz einfach Gewinn in Relation zum Umsatz. Ja? Oder auch sowas wie Verschuldungskennziffern, ja. Heißt Verschuldung in Relation zur Ertragskraft. Oder die offenen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Kunden oder Lieferanten in Relation dann zum Wareneinsatz oder Umsatz. Das sind schon alles Standardkennzahlen, die ich mir selber angucken kann. Wobei auch da gibt es einen viel, viel einfacheren Weg. Frag deinen Banker. Und wenn wir die fragen und sagen, Sie, wie sind wir denn eigentlich bei Ihnen im Rating eingestuft? Dann kriegen wir die Auswertung. Oftmals kriegen wir sogar auch die Kennzahlen mit dazu. Die qualitativen Faktoren kriegst du hier und da. Aber auch da kann man fragen, spätestens im Vier-Augen-Gespräch. Wenn man ein vernünftiges Vertrauensverhältnis zueinander hat, kriegt man auch die genannt. Und dann kann ich die ja auch steuern. Mir wird der Banker nicht sagen können, die Kennziffer geht mit 5,8% ins Rating ein. Ganz ehrlich, brauche es auch nicht, ist auch scheißegal. Wenn ich weiß, okay, welche Kennziffern fließen ein, manchmal kriege ich noch gesagt, die geht bei uns hoch oder niedrig ein. Wobei auch da, es ist ja nicht wichtig, das Bankrating zu steuern, weil eins ist auch klar, wenn ich ein gutes, stabiles Unternehmen habe und das auch zeige, das ist jetzt da die wichtige Botschaft bei der Frage, und das auch zeige, dann habe ich tendenziell auch ein gutes Rating, ja. Aber ich erlebe auch da, einer meiner langjährigen Kunden macht das exzessiv, wenn die ihren Abschluss fertig haben, schickt er den vorläufigen Abschluss an zwei Banken und sagt, hier, lasst den mal bitte bei euch durch die Kiste durch und sagt mir, wo das Rating rauskommt. Ich hätte an den und den Stellen, ne, Bestandsbewertungen hast du immer, Spielraum zum Beispiel oder Rückstellungen, habe ich noch Modellierungsmasse. Und da kommt es dann schon mal vor, dass er sagt, okay, wenn wir da ein bisschen zu, da ein bisschen abgeben, verbessert sich unser Rating um eine Stufe, meine Steuerlast steigt im Zweifel gar nicht so sehr, aber ich bin natürlich in der Gunst der Kreditgeber wieder weiter gestiegen. Und das ist auch ein vernünftiger Ansatz, wenn ich wachsen und investieren will, dass ich sage, hier, ich gucke, dass ich eher meine Bonität optimiere wie meine Steuerlast. Ja.
Sehr, sehr spannende Aspekte. Ich würde jetzt gerne auch Jan-Marc und Jasmin mit einbinden wollen. Lieber Jan-Marc, hast du Fragen zu dem Thema? Jennifer hat ja schon ganz viel angekündigt. Ich bin gespannt.
Ja, guten Morgen erstmal auch von meiner Seite.
Mark, hallo, guten Morgen.
Also da waren schon super, super viele spannende Punkte dabei. Zum Beispiel, also gerade das mit dieser Haftungsausdehnung, das war mir so auch noch nicht bewusst. Also ich wusste, dass also Banken haben ja immer gerne, also gerade als Unternehmer, Zugriff auf dein volles Privatvermögen, weil die diesen Mantel der GmbH, den finden die ja erstmal suspekt. Deswegen hätten sie immer gerne alles, das ist ja kein Geheimnis. Jetzt hast du aber vorhin was gesagt und da würde mich das nochmal, da würde mich noch mal ein bisschen mehr die Tiefe dann interessieren. Und zwar hast du das mit der Höhle der Löwen angesprochen und dass viele Gründer sozusagen dadurch ein bisschen irregeleitet werden. Und würde mich interessieren, wie siehst denn du so den Unterschied, weil viele, und also so scheint es mir, verstehen den Unterschied zwischen einem Pitch und dann dem der nachfolgenden Verhandlung nicht. Und ich meine, alles, was wir ja in der Höhle der Löwen sehen oder Shark Tank oder ist ja egal, wie man es nennt, ist ja ein Pitch. Und in diesem Pitch gibt es ja meistens keine Infos. Und dann kommt ja hinten dran, danach gelagert, dann das ganze Klavusch da mit den Verträgen und dem genauen und Due Diligence und so. Wie erklärst du denn deinen Mandanten so den Unterschied, dass vielleicht, dass die Zuhörer auch ein bisschen verstehen, okay, das ist das eine und das ist das andere und das packen wir hier rein und das packen wir da rein?
Spannende Frage. Gehe ich dann wie folgt dran und sage, stell dir mal Restaurants ein Stück weit anders vor, als sie heute sind, nämlich so, dass wir, bevor wir das Menü bestellen, uns zunächst mal den Gruß aus der Küche kommen lassen. Und je nachdem, wie der serviert wird, wie der angerichtet ist und wie der schmeckt, gucken wir in die Speisekarte rein. Und der Pitch ist nichts anderes wie der Gruß aus der Küche. Der zeigt meine Vision, was ich kann, ne? Wie es angerichtet ist. Da gibt es schon mal so einen ersten Eindruck. Je nachdem, was es für ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, wie es erklärt wird. Das ist in dem Fall dann der Geschmack, ja. Und der zeigt natürlich auch ein Stück weit, wer sind die Typen dahinter, in dem Moment dann der Servicepersonal, wie es gebracht wird, wie es serviert wird. Das ist so für mich der Pitch, ne? Und dann geht es natürlich hinten dran, wenn der gut ist, dann geht es in die Auswahl, ja. Und jetzt gehen wir mal weg vom Restaurant. Wir haben Sonntag früh, da denken noch die wenigsten an ein großes Menü. Sondern gehen wir von mir aus wieder in den Bereich, wo wir auskennen, wobei ich auch sehr, sehr gerne esse. Ja. Ist es dann nämlich zu sagen, auch okay, wir haben verstanden, was euer Produkt ist. Ja, ihr habt uns auch schon mal gezeigt, dass es wohl einen ordentlichen Kundennutzen hat. Aber dann, da gehe ich auch mal jetzt weg von meinen reinen Zahlenthemen, sondern was viele Gründer leider auch vergessen, oftmals auch leider sich selber die Frage zu stellen. Ja, wie kriege ich denn meine Produkte, meine Dienstleistungen an den Mann, an die Frau? Heißt, wie mache ich den Vertrieb? Und wie binde ich die Kunden nachher an mich? Ja, wie komme ich vielleicht dann noch in einen Cross-Selling, in einen Upselling-Prozess rein? Ich meine, das wäre dann schon die Königsdisziplin am Anfang von dem Prozess. Aber auch da zumindest zu sagen, wie mache ich die Marktbearbeitung? Ja? Wie gewinne ich Lieferanten? Wen habe ich da heute schon am Boot? Wie gewinne ich weitere? Habe ich da Abhängigkeiten? Das sind dann alles die Fragen, die ja danach ablaufen. Ja? Und das kannst du natürlich in so einem Pitch in ein paar Minuten auch nicht rüberbringen. Aber das ist ja oftmals auch dann der Fall, warum es, oder einer der Gründe, ja, warum es danach vielleicht scheitert. Auch jetzt, wenn es weniger prominente Formate sind, aber auch in regionalen Veranstaltungen wird ja auch das Format oftmals kopiert, was ich an sich toll finde, dass auch da jetzt in den, ja, wirklich bundesweit flächendeckend hier die Wirtschaftsförderungen da auch Initiativen ergreifen, dass lokale Unternehmer, also etablierte Großunternehmer, sich in der Unterstützung von Startups beteiligen. Und auch da gibt es ja mehr und mehr so Pitches und die Runden, ja, wo ich sage, klar, da müsst ihr performen, da müsst ihr wirklich einen richtig runden Gruß aus der Küche bringen, aber habt bitte hinten dran auch noch das Backup dabei, ja, dass wenn der die eine Runde übersteht, dass man dann auch weitermacht, weil sonst wäre es wirklich schade.
Vielen Dank. Eine Anschlussfrage habe ich da direkt, und zwar, weil du es jetzt auch schon gesagt hast, ne, da, natürlich, wenn, der Pitch muss gut sein, das ist das eine, aber da muss hinten dran, muss natürlich dann entsprechend auch ein Follow-up sein, weil sonst ist es einfach nur eine leere Hülle. Wie viel, also jetzt mal, wenn man sich ja fokussiert auf den Pitch und vielleicht das finale Deck, also für die ganze Verhandlung und so weiter, noch nicht alles jetzt da ist. Was ist denn da ein, ich sag mal, so akzeptabel in dem Sinne, wie lange sollte nach dem Pitch dann der eigentliche Verhandlungstermin oder dann der tiefere Austausch, sollte der eher dann vielleicht 2 Wochen später liegen oder sollte der relativ knapp dann da dran liegen, aus deiner Erfahrung?
Ich sage da, idealerweise kriegst du es hin, dass du 2, vielleicht sogar 3, 4 Wochen, wobei das dann schon ein bisschen lang wird, Pause dazwischen hast. Und zwar aus einem Grund. Lerne deinen künftigen Verhandlungspartner dann besser kennen. Ja, und nutze dann die Zeit, um in Gespräche zu gehen, um rauszuhören, was ist denen wichtig, wo müssen wir vielleicht noch nacharbeiten. Ja, weil natürlich, wenn du in den Pitch gehst, hast du hoffentlich schon alles so dabei, dass du auch direkt losverhandeln könntest, ja? Aber versuch dir doch nochmal da einen Zeitpuffer rauszuarbeiten, um dann eben auch dich optimal auf die Verhandlung mit diesem einen Verhandlungspartner vorzubereiten oder diesen zwei, dreien, je nachdem, ja.
Ja, lieber Christopher, vielen, vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Ich würde gerne noch mal 15 Schritte zurückgehen, weil du vorhin von Finanzierung im Unterschied zu Kredit gesprochen hast, aber die meisten denken wahrscheinlich an den klassischen Bankkredit. Was ist denn überhaupt eine Finanzierung? Also wie weit geht das Ganze? Welche Möglichkeiten gibt es? Also Was kann überhaupt finanziert werden und über wen kann finanziert werden? Weil darüber sprichst du ja auch in deinem Buch sehr, sehr intensiv. Und ich glaube, um hier einfach nochmal ein paar Türen aufzumachen, also in die Richtung, die vielleicht im Moment der eine oder andere überhaupt nicht denkt, dass du da vielleicht nochmal so einen übergeordneten Rahmen nochmal schaffen kannst. Das fände ich super.
Sehr gern. Also da auf die erste Frage, was kann finanziert werden? Die ändere ich so frei, wie ich bin, ein Stück weit um. Was muss alles finanziert werden? Alles. Einfache Antwort, alles. Und das meine ich auch wirklich ganz ernst und das vergessen leider auch sehr viele. Wenn ich heute gründe und wenn ich heute gesund gründen will, dann muss ich auch meinen Personalaufwand fürs nächste Jahr zumindest mal durchfinanziert haben. Meine Miete, meine laufenden Kosten. Und zum Personalaufwand gehört da bitte auch, außer ich gründe im Nebengewerbe, dann vielleicht weniger. Aber auch da sollte so sein, mein eigener Unternehmerlohn. Und wenn ich jetzt eben nicht in der von Jan Marc angesprochenen GmbH gründe, auch wenn das in der Regel Sinn machen sollte, mit einem Einzelunternehmen gründe, habe ich ja die schwierige Situation, dass ich meinen Unternehmerlohn nirgends in meinen Zahlen sehe, ne, weil ich ja rein vom Gewinn lebe und mir das als Privatentnahme raushole. Heißt aber auch, das sollte definitiv durchfinanziert sein. Und das kann ich auch finanzieren, weil das ist ein Teil des Betriebsaufwandes. Ja, und den kann ich damit darstellen. Natürlich das ganze Thema Marketing auch. Ja, heißt auch Aufbau einer Marke, Entwicklung einer Marke, die Marketingkampagnen. Das kann ich natürlich auch alles finanzieren und muss ich auch finanzieren. Also ich muss es finanzieren und ob aus Eigen- oder Fremdmitteln ist ja völlig egal, aber ich muss es finanzieren. Dann auch mir heute schon Gedanken machen, okay, in meiner Planung, mit welchen Kunden möchte ich die ersten Aufträge generieren und was brauche ich da vielleicht für Material und mache mir da auch schon mal Gedanken drüber, dass ich vielleicht am Anfang noch nicht das verlängerte Zahlungsziel der Lieferanten bekomme, sondern vielleicht sogar per Vorkasse zahlen muss. Heißt auch, das muss ich im Vorfeld prüfen und finanzieren. Finanzieren muss ich auf jeden Fall, weil entweder finanziere es ich mir oder finanziert es mir der Lieferant. Das muss finanziert werden. Ich denke, das sind mal so ein paar Themen, aber an die vielleicht viele nicht denken. Ne? Jetzt so Klassiker brauche ich gar nicht nennen, da denken dann alle dran an Material und Co. Direkt, dauerhaft oder Maschinen. Sondern wie kann ich die finanzieren? Fangen wir mal beim Einfachsten an. Klar, das ist durchs Ersparte. Das ist natürlich auch durch die eigene Zeit. Jetzt kann man sich fragen, hey, wieso kann ich mit Zeit finanzieren? Ja, jetzt nehmen wir das Thema Marketing. Natürlich kann man auch selber einiges machen. Und jetzt, je nachdem, wie groß man ist und gründet, macht es vielleicht sogar auch einen Sinn. Ja, sagen wir, macht das ein oder andere selber. Wobei auch da von mir gleich das Achtung. Oftmals ist es eben dann doch günstiger, ich lasse es Profis machen und in der Zeit, in der ich mich hier versuche und abkämpfe, mache ich lieber was anderes, was ich besser kann. Heißt aber, das ist mal die eine Finanzierungsquelle, sagen wir, ich selber. Ne? Dann die Finanzierungsquelle, ja, Family and Friends. Ich denke natürlich bei jeder Tochter, bei jedem Sohn, die gute Ideen haben, sind die Eltern mit Sicherheit gerne bereit zu unterstützen. Sei es mit Geld, sei es mit Räumlichkeiten, sei es mit Kontakten, sei es mit Know-how, ja, vielleicht auch mal mit einer Bürgschaft. Dann natürlich auch der Kreis der möglichen strategischen Partner, wenn ich schon so weit bin, dass ich sage, okay, ich hab auch da was, wo ich mir einen Partner mit reinholen kann, der dann auch finanzielle Mittel reinbringt, aber auch ganz wichtig für mich und ich merke das immer wieder, auch wenn ich irgendwo einen Input gebe und das wird dann belächelt. Aber wir haben ganz viele Gründungen im Bereich Freiberuflichkeiten, Einzelunternehmer und da sind nun mal auch 25.000 Euro sehr, sehr viel Geld. Ja. Und da gibt es ein tolles Instrument, ich finde es richtig gut, es nennt sich Mikrokredit. Kommt vom Bundeswirtschaftsministerium, das ist das, was es auf Bundesebene gibt. Einzelne Bundesländer haben auch nochmal eigene Mikrokreditprogramme. Die kriegt nahezu jeder, auch wenn die Schufa nicht ganz so clean sein mag. Aber wenn man halbwegs geradeaus laufen kann, kriegt man da bis zu 25.000 Euro relativ einfach auf eine vernünftige Laufzeit und hat dann schon mal auch ein gewisses Startkapital einerseits oder auch, und dafür nutze ich dann durchaus gerne, auch wenn man höhere Beträge braucht, auch wenn man sechsstellige Beträge braucht, sage ich trotzdem hier und da, lass uns vorher zum Beispiel den Mikrokredit reinholen, um dann, und jetzt kommen wir auf weitere Finanzierungsquellen, Jasmin, schon mal mit einem deutlich breiteren Kreuz in die Bankverhandlung zu gehen. Ja? Und ich hatte auch einen Fall, es war Auch ein älterer Gründer hatte privat ja leider nichts mehr beieinander. War die Idee, dass er in der GmbH auch gründet, aber hatte auch da das Geld nicht, um das Stammkapital einzubezahlen, was keine Schande ist. Wo wir dann gesagt haben, okay, lass uns doch das Geld für die Gründung der GmbH über so einen Mikrokredit holen. Ja? Und dann hast du das Stammkapital auch schon voll einbezahlt. Und dann sind die Verhandlungen auch leichter mit den Banken. Oder wenn du das Stammkapital selber einbezahlst, gehst dann zur Bank, sagst du, guck mal her, wir haben nicht nur in Anführungszeichen die 25.000 Stammkapital, wir haben insgesamt schon 50.000 Kapital. Heißt, es gibt also A, wir haben vielleicht mehr Geld schon mit an Bord als andere, die bei euch anklopfen, und psychologisch wichtiges Element, ein anderer hat schon Ja gesagt zu uns. Ein anderer hat den Kredit für uns schon bewilligt. Ne? Also stellt doch ihr euch bitte nicht so an und redet auch mit uns. Das ist dann aus dem Bereich sagen wir, öffentliche Förderung. Ja? Dann gibt es natürlich für nahezu alles, können wir heute Fördermittel nehmen, Förderkredite nehmen. Da gibt es auch teilweise sehr, sehr hohe Haftungsfreistellungen. Heißt, die Banken, die das durchleiten, kriegen dann vom Staat mehr oder weniger, wenn man es einfach formuliert, eine Bürgschaft. Ja. Heißt, die Bank haftet selber nur für wenig oder stellt wenig vom Risiko auf den Unternehmer, auf den Gründer ab. Und natürlich ist es heute auch so, haben wir sehr, sehr viele Zuschüsse, heißt geschenktes Geld, bei allem, was irgendwo nach Digitalisierung riecht. Und da können wir wirklich kreativ sein. Da kann ich zum Beispiel auch sagen, und es ist jetzt kein Geheimnis, auch ich habe ja eine Online-Plattform aufgebaut mit der FinPartner Akademie. Ja, auch dazu habe ich nicht nur in die Technik investiert, sondern auch Marketing-Know-how aufgebaut, weil ich bin reiner Betriebswirt, bin leider nicht so der kreative Typ. Ja. Und habe gesagt, nee, ich brauche da auch Know-how im Marketingbereich. Und auch dieses habe ich mir fördern lassen. Ja, weil der Aufbau von dem Know-how hat dazu gedient, meine Digitalisierung voranzutreiben. Und dann habe ich da auch immerhin von 20.000, 10.000 Euro Zuschuss bekommen. Wo ich sage, was jetzt ja auch mal ganz okay ist, ne? Und gut tut. Heißt, das sind mal die viele Bausteine auf der Stelle. Und dann natürlich ein ganz, ganz wichtiger Finanzierungsbaustein dann, ich sage mal, im lebenden Unternehmen sind auch in der Tat die Lieferanten, alleine mal durch das Thema dem Lieferantenkredit, dass ich eben nicht per Vorkasse zahlen muss. Ja. Und da von mir immer wieder, und egal wie alt die Unternehmen sind, mit denen ich spreche, das Thema, wenn für euch eure Lieferanten wichtig sind, dann sind auch die Auskunfteien, heißt Kreditreform und Co., für euch wichtig, und auch die wahren Kreditversicherer sind für euch wichtig, weil euer Lieferant guckt entweder in die Kreditreform, das ist die Schufa für Unternehmen, mal einfach formuliert, rein, wie ihr seid. Oder wenn mein Lieferant ein größerer Konzern ist, haben wir oftmals, oder geht auch beim Mittelständler, aber bei den großen Konzernen haben wir es in der Regel immer, haben die eine interne Vorgabe, dass Lieferantenkredite mit einem Zahlungsziel versichert sein müssen. Heißt das, wenn ich ausfalle, also wenn mein Kunde ausfällt, dass das Geld von der Versicherung abgedeckt wird. Also informiert doch bitte auch diejenigen, die darüber entscheiden oder es beeinflusst, die Auskunftsteilen beeinflussen es, dass auch die einen guten Eindruck von euch haben. Heißt da, sage ich immer wieder, gebt auch eure Zahlen an die Auskunftsteilen und die Warenkreditversicherer rüber. Und gehe sogar noch einen Schritt weiter und dann will jetzt die Antwort auf die Frage nicht zu sehr ausdehnen. Kannst dann gerne mal nachfragen, wenn was fehlt. Sage ich aber auch immer wieder, wenn Unternehmen, was größere Mittelständler machen, weil die sagen hier, sie haben keinen Bock, 8 Bankgespräche zu führen und wollen auch alle gleich informieren, laden die alle gemeinsam ein zu so einem genannten Bankentag, dann sage ich, lade da bitte aber auch natürlich eure großen Leasingpartner ein, ladet bitte genauso aber auch die Auskunftsteilen ein und die relevanten wahren Kreditversicherer. Ja? Früher habe ich noch gesagt, es kostet euch pro Teilnehmer 2.000 Kaffee und eine Brezel. Heute kostet es nichts, weil ich brauche einen größeren Zoom-Raum.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank. Das gibt wirklich einen guten Überblick und auch Einblick. Jetzt habe ich direkt eine Anschlussfrage dazu, die sicherlich auch für dich Relevanz hat. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Jetzt habe ich verstanden, welche Möglichkeiten es im Groben gibt, kenne mich selber aber damit zum Beispiel nicht aus und würde jetzt zu dir kommen. Wobei genau unterstützt du dann? Übernehmt ihr zum Beispiel auch diese Anträge für irgendwelche Zuschüsse oder führt ihr auch Gespräche mit Banken und Ähnliches oder wird das alles in Anführungsstrichen nur vorbereitet oder Tipps gegeben? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist die Begleitung, wenn jemand zu dir kommt?
Gibt es die schöne Antwort? Es kommt darauf an. ja, wirklich, was, je nachdem, was einen Sinn macht und was gewünscht ist. Also ich gebe im ersten Schritt natürlich immer vorausgesetzt, ich kriege auch erstmal sinnvolle Informationen, gebe ich immer, weil es ist mein Anspruch, von mir aus schon mal die ersten 2, 3 Tipps, weil ich habe den Anspruch, wenn sich jemand die Zeit nimmt, um mit mir zu sprechen und ich mir die Zeit nehme für das Gespräch, dann will ich, dass derjenige, diejenige rausgeht und sagt, ich habe was mitgenommen, das hat sich schon gelohnt und ich bin der Meinung, sie haben sich gefreut, mit mir gesprochen zu haben. Das ist mal das Erste, da gibt es immer erstmal einen Input. Und dann ist es wirklich so, dass ich einerseits, und da komme ich ja her aus der klassischen 1:1 Unterstützung und Beratung, ne, dann immer gucke, wo steht der Mensch, die Person und das Unternehmen heute, ist mir beides wichtig, und wo wollen sie hin? Und darauf aufbauend entwickeln wir dann die passende Finanzierungsstruktur, weil ich sage ja auch immer wieder hier, es geht darum, genug vom passenden Geld zu haben, weil ich erlebe in genügend Fällen, dass ich sehe, da wird mal irgendwann vor 2, 3 Jahren eine Lücke geschlossen. Das fällt dir aber heute so auf die Füße, weil du zusammengeschnürt bist, zum Beispiel durch die engen Zweckerklärungen oder andere Dinge. Ja? Und dann guckt man, was sind da die richtigen Mittel und bauen dann darauf eine Finanzierungsstruktur, entwickeln den Businessplan weiter oder entwickeln ihn von mir aus gemeinsam. Wobei ich sage immer, ich schreibe euch nicht euren Businessplan. Das kann ich gar nicht, das kann nur der Unternehmer, die Unternehmerin selber. Ich führe durch den Prozess und versuche, die richtigen Fragen zu stellen. Das hier und da auch mal dazu führt, dass man feststellt, ja okay, man lässt es lieber, macht keinen Sinn. Ne, wir überdenken die Idee nochmal und auch dann sage ich, ist sogar am meisten gewonnen, weil wenn der Unternehmer selber zum Punkt kommt, die Idee macht keinen Sinn, hat er echt was gespart. Ja. Und dann jetzt in der klassischen 1:1 Beratung, ja, bereiten wir dann gemeinsam die Unterlagen vor. Ich bereite die Bankgespräche vor, stimme ich da natürlich immer ab mit Mandanten. Welche Banken sprechen wir an? Dann gehe ich die an in verschiedenen Wellen. Ich bereite dann in der Regel die Bankgespräche schon mal vor, indem ich vorher, ne, so unter Kollegen quasi, im Vier-Augen-Gespräch miteinander spreche oder Vier-Ohren-Gespräch. Und dann geht es in die gemeinsame Runde, die begleite ich, die moderiere ich, ziehe mich dann natürlich immer ein Stück weit zurück, weil ich will nicht, dass ich glänze, sondern ich sage, der Unternehmer und die Unternehmerin muss überzeugen und glänzen. Das bereiten wir dann aber auch gerne vor, das Bankgespräch. Gerne trainieren wir es auch im Vorfeld mal. Und begleite das Ganze dann auch bis zum Schluss, bis zur Nachbereitung und unterstütze auch dann sehr, sehr gerne natürlich in der Erstellung der ersten Reportings, bis die Unternehmer selber wissen, wie sie das Ganze dann dauerhaft machen. Das ist mal so das eine Feld der klassischen 1:1 Unterstützung. Und dann aber auch, weil ich, und das war ja für mich der Ursprungstrigger, das Buch zu schreiben, was uns heute hier so schön zusammenbringt, ja, sag ganz, ganz viele Basics, die ich Tag ein, also für mich Basics, die ich Tag ein, Tag ausmache, bringen ja schon den Gründer, den Unternehmer echt auf ein anderes Level. Und das war für mich der Auslöser zu sagen, ich gründe die FinPartner Akademie, weil ich einerseits gar nicht mehr so viel mehr Kunden bedienen kann, aber auch sage, viele brauchen gar nicht dann die natürlich höhere Rechnung, wenn ich es im 1:1 mache, sondern die können sich da schon selber durch einen Know-how-Aufbau deutlich voranbringen. Ja? Und da haben wir verschiedene Kurse in der FinPartner Akademie. Das sind dann die einzelne Videos, die ich gemacht habe, wo ich genau das Know-how rüberbringe, wie bauen wir eine Finanzierungsstruktur auf, wie setzen wir die um, wie gehen wir in die Bankgespräche, all die Dinge. Und das Ganze untermalt natürlich dann durch Mustervorlagen, durch auch dann immer noch durch 1:1 Gespräche mit mir, aber eben halt nicht so eng. Das sind mal so die Wege quasi, wie ich da unterstütze. Und natürlich auch durch ganz viel, was ich, und das mache ich sehr, sehr gern, auch kostenfrei rausgibt. So hat man dann Mitte September ein Webinar dazu, wo ich wirklich detailliert gesagt habe, hier auf was kommt es an im bankinternen Kreditentscheidungsprozess, wo ich ja wirklich 23 Punkte rausgearbeitet habe, gesagt, hier, das sind die Punkte, die sind wichtig im bankinternen Entscheidungsprozess. Kenn du die bitte, lieber Unternehmer, lieber Gründer, und beachte die. Und wenn du die alle umsetzt und so deine Unterlagen vorbereitest, und ein vernünftiges Geschäftsmodell hast. Und ich sage da immer, Verzeihung, nochmal formuliere es anders, ich sage immer, Mist bleibt Mist. Und das kann man auch nicht mit den besten Unterlagen ändern, ja. Aber wenn du keinen Mist hast und du gehst nach dem Muster vor, dann mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit, die nahe 100% liegt, kriegst du ja auch das Geld, was du willst.
Vielen, vielen Dank, lieber Christopher. Das ist echt, also ich glaube, wir könnten da heute noch den ganzen Tag drüber sprechen, weil das natürlich auch für alle Unternehmer wahnsinnig interessant ist. Und wo kommt das Geld her? Jetzt ist ja schon hier, die Stunde ist schon, oder die 1,5 Stunden sind schon fast rum. Ich habe jetzt noch eine Frage, die ich gerne dir noch stellen möchte, und zwar in Richtung Digitalisierung und Fintech. Gerade jetzt auch, ne, durch Corona, das wurde das ja alles ein bisschen beschleunigt. Und wir kennen das auch schon, verschiedene Plattformen, wenn es um die Privatkredite geht und, und. Wie siehst du das, oder welche Umstände, welche Möglichkeiten gibt es für Unternehmer? Welche Vorteile gibt es für Unternehmer? Ist das überhaupt ein Vorteil? Wie siehst du das mit der Digitalisierung, wenn es tatsächlich um Unternehmenskredite geht?
Ich finde es gut, die Entwicklung. Also ich muss es ganz kurz nachfragen. Meinst du die Plattformen, die es da jetzt gibt?
Genau, die
Ja.
Plattform und auch die ganze Art der Digitalisierung, wie Banken damit umgehen, welche Möglichkeiten gibt es für Unternehmer?
Okay.
Genau.
Ja. Fangen wir mit dem Einfachen an. Ja, Banken wissen, dass die Digitalisierung wichtig ist. Heißt, wenn ich heute in Digitalisierung investiere, kriege ich da auch die Gelder dafür. Und gibt es auch, wie gesagt, ganz, ganz viele Förderprogramme, die da einen Sinn machen. Und da vielleicht noch ganz kurze Nebenbemerkung dazu, was auch vielleicht wichtig ist für den einen oder anderen im Raum, je nachdem, wo ihr gerade steht, unternehmerisch. Wenn ich heute in eine Digitalisierung investieren. Es kann auch sein, dass ich meinen Produktionsmitarbeitern Tablets gebe. Ja? Und selbst wenn ich sage, komm, ich brauche die 5.000 € Zuschuss nicht, A, bin ich der Schwabe und sage, macht immer Sinn. Aber B, vor allem auch, ist es heute so, wenn ich mal Zuschüsse aus den Digitalisierungstöpfen bekommen habe, gilt mein Unternehmen als innovatives Unternehmen und dann bekomme ich auch für andere Dinge, zum Beispiel auch Betriebsmittel, Mittel aus den Digitalisierungstöpfen, die einfach nochmal deutlich günstigere Konditionen haben. Ne? Heißt, das ist dann auch mal so ein bisschen weitergedacht. Das ist da die Frage. Also Digitalisierung haben die Banken erkannt, finanzieren sie auch. Negativer Punkt der Digitalisierung, wenn ich von Banken spreche, ist, dass natürlich auch die Banken digitalisieren. Was ist daran negativ? Ja, dass die Entscheidung, die Kreditentscheidung, mehr und mehr vom Computer abhängt. Ja? Und deswegen ist es auch mehr und mehr wichtig, dass ich als Unternehmer meine Zahlen richtig steuere. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich einfach gucke, okay, wie sind meine Zahlen dargestellt und dass ich natürlich auch im Jahresabschluss darauf achte, dass die alle so dargestellt sind, wie ich das gerne hätte. Weil es heute kaum noch vorkommt, dass ein Banker sich das dann durchguckt, außer ich bin im höhervolumigeren Bereich und dann mal nachfragt. Nein, da muss ich bitte selber darauf achten, dass die Zahlen alle so dargestellt, wie es für mich passt. Und auch, dass ich zum Beispiel mein Konto nicht überziehe, weil das vergisst der Computer nämlich nicht. Und wenn ich heute weiß, ich habe eine Überziehung in einer Woche, dann spreche ich meinen Banker an, sage, mach mir bitte eine höhere Linie. Und dann ist es nämlich keine Überziehung und dann stört es auch den Computer nicht. Das ist nämlich der Nachteil der Digitalisierung, dass der nichts vergisst. Dann auf den anderen Teil, nämlich die Plattformen. Ja, ich finde die Plattformen gut. Ich finde sie dahingehend gut, als dass sie Transparenz bringen in den Markt. Ich finde sie aber auch ein Stück weit, ich will sie sagen, gefährlich. Aber schlecht dahingehend, als dass da eben noch keine ordentliche Beratung erfolgt, sondern wenn ich als Unternehmer mich da anmelde und sage, ich brauche 50.000 € Betriebsmittel, und dann lade ich meine Zahlen hoch und dann sprechen die X Banken an. Ich kann sagen, wen sie nicht ansprechen sollen und dann kriege ich ein Angebot oder nicht. Heißt, da gilt es wie in vielen allen Dingen, shit in, shit out. Ne? Heißt, wenn ich eben nach 50.000 frage, dann kriege ich 50.000. Wenn jetzt jemand anders mit drüber geguckt hätte und hätte gesagt, du, es macht aber keinen Sinn. Du brauchst mehr und bitte nicht so, sondern anders, dann wäre das vielleicht deutlich besser gewesen. Ja? Da hoffe ich, einerseits hoffe ich, dass die Plattformen sich da noch weiterentwickeln und vielleicht ein paar Fragerunden mit einbauen, um den Gründer, den Unternehmer zu lenken, oder dass sie qualifizierteres Personal kriegen. Andererseits ist es aber natürlich auch genau das Feld, warum man so Typen wie mich noch braucht. Weil ich eben dann mitgucke und sage, okay, ja, deine Idee mag gut sein, ich fände eine andere aber besser, weil. Das ist der Punkt, den ich da zu den Plattformen zu sagen habe. Also nochmal ganz kurz, ja, sie sind gut, aber ja, ich sollte auch wissen, was ich reingebe.
Vielen, vielen Dank. Ja, das war mir einfach nochmal wichtig, weil auch gerade aus der Immobilienfinanzierung, das können wir ja auch von unseren Kunden sozusagen bestätigen. Und es gibt ja auch gerade also Baukreditfinanzierer haben ja auch das Problem, dass sie oft die ganze Beratung machen, dann hat man dann eben die Plattform und die bieten ja oftmals auch einen günstigeren Zins an. Und wir hatten es ja schon mit den Konditionen. Das ist nicht immer unbedingt das Einzige, worauf es ankommt. Und dementsprechend war mir das nochmal wichtig, dass hier mit aufzunehmen. Lieber Christopher, wir sind jetzt schon sozusagen fast am Ende und wir wollen ja noch den Zuhörern auch die Möglichkeit geben, dir Fragen zu stellen.
Sehr gern.
Dementsprechend möchte ich dich kurz nochmal fragen, gibt es irgendwas, was du jetzt gerne noch auf der Aufzeichnung hättest? Und ich weiß, du hast ja auch noch sozusagen ein kleines Angebot mitgebracht und da würde ich dir jetzt einfach gerne nochmal die Möglichkeit geben, sozusagen nochmal die wichtigen Punkte, die auf die Aufzeichnung sollen, nochmal hier uns zu erzählen.
Danke. Ja, mir sind zwei Punkte noch ganz wichtig. Einen, den habe ich jetzt immer wieder angesprochen, weil mir einfach so wichtig ist. Und es ist einfach die Aussage an Unternehmer: Macht euch bitte Gedanken drüber, befinde ich mich gerade in den Jahren, in der die Bonitätsoptimierung Sinn macht oder in der die Steueroptimierung Sinn macht. Wir wollen immer alle wenig Steuern zahlen, freuen uns dann auch drüber und wundern uns dann, dass die Bank sagt, du hast scheiß Zahlen. Kann man sich mal überlegen, warum das so ist. Das ist eine. Und dann ist es mir einfach eine Herzensangelegenheit, weil, wisst ihr, Gründer und Unternehmerinnen, Unternehmer, mit einer guten Vision, mit einer guten Liquiditätsplanung, die dann auch einen Sinn macht und klaren Handlungsideen, wie sie dann auch die Ideen umsetzen wollen. Die sollten niemals am Geld scheitern. Und dafür stehe ich. Und wenn ihr jemanden kennt, für den das Thema wichtig ist, dann freue ich mich natürlich, wenn ich dieser oder diesem mit meinem Praxiswissen unterstützen kann. Und das freut mich dann. Und ob das über das Buch ist, ob das über ein einfaches Telefonat ist, ob das über einen Online-Kurs ist oder über sonst was ist, das ist mir erstmal egal. Mich freut's, wenn ich helfen kann, weil ich einfach total gern unterstütze in dem Bereich, weil ich finde, gute Ideen müssen finanziert werden können. Und du sagtest es gerade, Jennifer, ja, ich habe noch ein kleines Angebot dabei. Ich habe mir letztens wieder meine Zahlen angeguckt von dem Buch und ich finde es einfach wahnsinnig toll, ja, wenn ich sehe, dass mein kleines Was ist Was Buch dann wirklich auch Unterstützung bietet. Und ich habe mich total gefreut, als ich Downloadzahlen gesehen habe beim Verlag. Und habe mich auch gefreut, als ich hier bei Amazon kann ich gucken, wo das Buch gerade rankt. Und ich sehe in dem Chart immer wieder, dass es gekauft wird. Ich sehe natürlich nicht von wem und nicht wie viel, aber ich sehe, dass es immer wieder gekauft wird. Ich habe nur leider wenig, um nicht zu sagen, heute eine Rezession, finde ich total schade, weil ich kriege im bilateralen Gespräch immer wieder ganz tolle Rückmeldungen, was mich auch dann zu bewogen hat, ja, die Finnpartner Akademie zu gründen. Und daher mein Angebot heute. Ich habe gesagt, noch bis zum 14. November verlose ich unter allen denjenigen, die auf Amazon eine Rezession von meinem Buch hinterlassen und mir dann auch davon gerne einen Screenshot schicken, dass ich es weiß, verlose ich zwei Teilnahmen an meinem Finanzierungsguide. Das ist eines der Programme aus der FinPartner Akademie und da gehen wir in einem ganz klaren Prozess eben durch die Themen durch, wie ich mir eine stabile Finanzierungsstruktur aufbaue, wie ich die umsetze und wie ich dann die Banker dauerhaft zu Fans mache. Wen das interessiert, da gibt es über finanzierungs-guide.de, kommt man auf die Seite, und da verlose ich dann unter allen denjenigen, die eine Rezession schreiben, ich freue mich dann drüber, wenn es viele werden, eben zwei Stück. Das sind jeweils im Wert von 1.400 Euro netto, weil es mich einfach freuen würde, wenn ich da noch mehr Rezessionen hätte.